gewohnt, wir haben das gelernt. Irgendwie wird manches in unserem Glauben, in unserem Leben mit der Zeit automatisiert, ohne dass wir das merken. Aber warum ist Jesus so wichtig? Wofür ist Jesus so wichtig? Wer war er? Was hat er getan? Und das, was er getan hat, was hat das wirklich zu tun mit unserem Leben? War er einfach eine wichtige Person in der Geschichte? War er ein außergewöhnlicher Mensch? War er ein Sozialrevolutionär, der sich um das Wohl der Menschen zu seiner Zeit gekümmert hat, dem das wichtig war? Für manche stellt sich sogar die Frage, hat er wirklich auf dieser Erde gelebt oder ist er nur eine Figur der Literatur? Ist er wirklich am Kreuz hingerichtet worden? Ist er nach seinem Tod und Begräbnis tatsächlich wieder auferstanden? Manche finden Jesus nicht so wichtig. Da ist für sie nur irgendwie ihr Gott wichtig, die Gottesvorstellung, die sie haben. Mit Jesus können sie nichts anfangen. Er ist ihnen vielleicht gleichgültig. Er war vielleicht ein Prophet, der nicht von so großer Bedeutung war. Manche mögen ihn nicht, manche hassen ihn sogar, viele leugnen ihn überhaupt. Andere ersetzen ihn in seiner Bedeutung durch Maria oder vielleicht irgendwelche Heiligen. Ganz viele unterschiedliche Meinungen. Manche dieser Meinungen sind in der heutigen Zeit irgendwie akzeptabel, andere nicht, einige gar nicht. Es geht so weit, dass viele, die Jesus wichtig finden, die an ihn glauben, die ihn im Zentrum ihres Lebens sehen und haben, verfolgt werden. Ausgegrenzt, belächelt, verachtet, bis hin zu gerichtlicher Verfolgung oder gar Hinrichtung, Mord und Totschlag. Warum dieser Kampf um Jesus? Wer war er? Wer ist er? Was ist an ihm so herausfordernd? Was ist an ihm anstößig? Nun, das wollen wir heute einmal wieder erforschen, und zwar aufgrund eines Textes im Kolosserbrief. Der Text aus dem Kolosserbrief, den ich gewählt habe, da ist Jesus das Thema in diesem Text. Ich denke, es ist einer der wichtigsten Texte der ganzen Bibel über Jesu Wesen und Werk. Ein Text aus dem Kolosserbrief, das war ein Brief des Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Und die Gemeinde in Kolossä hatte allerhand Fragen in Bezug auf Jesus, wie wir sie jetzt auch gestellt haben. Die Gemeinde in Kolossä war von einer gefährlichen Irrlehre bedroht. Da gab es eine mystische Geheimlehre, die Jesus als eine Art Geist- oder Engelwesen betrachtet hat. Und nicht als Mensch von Fleisch und Blut. Sein Tod war für diese Gruppe von Leuten nur ein Scheintod. Seine Auferstehung von den Toten dadurch nicht real. Erlösung gab es für diese Leute nicht wirklich, sondern nur das krampfhafte Bemühen, sich im Geist zu verbessern, egal was dann auch der Körper getan hat. Der war einigen unwichtig und so konnten sie durchaus auch ausschweifig und unmoralisch leben. Andere wiederum kasteiten sich, weil sie den Körper züchtigen wollten, um den Geist zu befreien. Sie waren gesetzlich und forderten unmögliche geistliche Kraftakte. Und so hat sich Paulus eben veranlasst gefühlt, einmal wirklich klarzustellen, wer Jesus ist. Und diese Klarstellung, glaube ich, brauchen wir auch. Es ist die Klarstellung Gottes. Er offenbart, wer Jesus ist. Und wir wollen dieses untersuchen. Unter der Überschrift, wer ist Jesus, was hat er getan, was bietet er mir an? Und ich möchte drei Gedanken mit euch durchdenken. Jesus ist unfassbar groß. Erstens, zweitens, Jesus will retten und drittens, vertraue ihm. Wer ist Jesus, was hat er getan, was bietet er mir an? Jesus ist unfassbar groß, Jesus will retten, vertraue ihm. Ich möchte diesen Text, den wir miteinander bedenken, lesen. Ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht folgendes, Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und ihn durch das ganze und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lässt, die Gott mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört, es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. So viel zu diesem Text. Jesus ist unfassbar groß, der erste Punkt, den wir miteinander bedenken wollen. In den Versen 15 bis 19 wird in einer unglaublichen Dichte und mit vielerlei unfassbar starken Betonungen das Wesen Jesu beschrieben. So gut es in Worten überhaupt beschrieben werden kann. Zunächst schreibt Paulus etwas Unfassbares. Es war für viele extrem anstößig zu seiner Zeit, extrem anstößig für religiöse Menschen, andererseits aber auch für unreligiöse Menschen. Paulus, ein Mann, der Offenbarung Gottes empfangen hatte und nicht einfach nur theologisiert hat, er schreibt, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Das griechische Wort, das hier steht, in der Grundsprache, in der Ursprache, das meint einerseits exakt gleich. Andererseits bedeutet es auch Manifestation. Ganz einfach gesagt, Jesus ist exakt gleich wie Gott. Jesus ist Gott. Er ist wie ein Spiegelbild. Das können wir gut verstehen. Wir stehen vor einem Spiegel und sehen alles, was da ist, exakt abgebildet. Wir haben einen kleinen, eineinhalbjährigen Enkel, Levi. Wenn man den kleinen Levi fragt, wo ist der Levi, dann zeigt er auf sich selbst. Und wenn man das Gleiche macht vor einem Spiegel und sagt, wo ist der Levi, dann zeigt er auf das Spiegelbild. Das Spiegelbild ist für ihn identisch mit sich selbst. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist Gott. Das ist anstößig. Das regt viele auf. Es ärgert die Atheisten. Sie hätten am liebsten gar keinen Jesus. Sie würden ihn am liebsten aus der Weltgeschichte tilgen. Aber das geht nicht. Es ist historisch unausweichlich fest, Jesus hat gelebt. Er hat in Palästina gelebt und gewirkt. Er war ein Jude. Er wurde durch seine aufsehenerregende Wirksamkeit so groß, dass sich das damalige jüdische Establishment, die jüdischen Führer und die Provinzverwaltung der Römer vor ihm zu fürchten begannen. Und so haben sie schlussendlich ihn hingerichtet an einem Kreuz. Sie wollten ihn beseitigen. Das ist historische Tatsache. Übrigens auch seine Auferstehung ist historisch gesichert. Wenn man die Quellen, die darüber berichten, wirklich ernst nimmt, so wie man andere historische Quellen ernst nimmt. Jesus ist Gott. Das ist auch für viele religiöse Menschen anstößig. Das hat damals die Gnostiker geärgert, die Jesus als einen Ausfluss Gottes, als ein Engel ähnliches Geistwesen gesehen haben, das nur einen Scheintod gestorben ist und deshalb auch nicht wirklich auferstanden ist. Es ärgert aber Religiöse auch heute. Die rationalistischen Theologen sehen Jesus nur als einen Revolutionär der Liebe. Oder die ebenso rationalistischen Zeugen Jehovas wollen einfach nicht glauben, dass Jesus, der Vater und der Geist Gott sind. Drei und doch eins, weil es nicht logisch ist. Aber kann man Gott mit Logik erfassen? Spricht nicht gerade sein geheimnisvolles Wesen dafür, dass es ihn gibt, dass er real ist, so wie die Bibel ihn offenbart? Was wäre das für ein Gott, wenn wir ihn verstehen könnten? Und das werden wir gleich noch weiter erforschen. Große Weltreligionen stoßen sich daran, dass Jesus Gott ist. Erstaunlich ist das vor allem dann, wenn die betreffende Religion Jahrhunderte nach Jesus gegründet worden ist, wo doch schon hunderte von Jahren offenbar war, dass Jesus Gott ist. Aber eben nicht nur der Begriff Ebenbild macht klar, dass Jesus Gott ist. Da gibt es auch andere Aussagen in unserem Text. In Vers 19 schreibt Paulus, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Das muss man sich vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. In Kolosser 2,9 wiederholt das Paulus noch klarer. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Also mehr als die ganze Fülle Gottes gibt es nicht und die ist in Jesus. Aber nicht nur das. Paulus stellt nicht nur einfach die Behauptung in den Raum, Jesus ist Gott, er führt auch Beweise an im Blick auf die Schöpfung. Da wird Folgendes ganz klar gesagt in diesem Text. Jesus ist der Schöpfer. In ihm ist alles geschaffen. Und jetzt wird Paulus ganz konkret. Die Himmel und die Erde, also alle Dimensionen und unsere drei beziehungsweise vier Dimensionen. Wir kennen drei beziehungsweise vier Dimensionen, Länge, Breite, Höhe und die Zeit als vierte Dimension. Aber darüber sind weitere Dimensionen. Paulus schrieb von den Himmeln. Und die modernen Physiker und Mathematiker finden weitere Dimensionen in ihren Modellen und Berechnungen. Und die Astrophysiker, sie beobachten schwarze Löcher und vermuten darin oder dahinter weitere Dimensionen. Paulus macht klar, alle Gewalten, alle Mächte, alle Throne, alle Herrschaften in der sichtbaren und unsichtbaren Welt sind von Jesus geschaffen. Und dann sagt er, nicht nur durch Jesus, sondern auch für ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Und wenn in diesem Text von Schaffen die Rede ist, dann wird hier ein Wort gebraucht, was im griechischen Original nur gebraucht wird dann, wenn Gott etwas schafft, nicht gebraucht wird, wenn Menschen etwas schaffen. Also Paulus macht klar, das ist alles bis jetzt ein bisschen theoretisch, aber wir werden gleich sehen, was das praktisch bedeutet. Paulus macht klar, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge und deshalb ist er Gott. Und er ist nicht nur der Schöpfer, schreibt Paulus, er ist auch der Erhalter. Diese Schöpfung besteht durch ihn, steht in Vers 17. Sie besteht so lange, wie er will. Das hat schon ein bisschen auch eine Bedeutung. Nicht die Menschen werden diese Schöpfung zerstören. Jesus erhält sie so lange, wie er will. Eines Tages wird er sie nicht mehr erhalten wollen und dann schafft er eine ganz neue Schöpfung. Das sagt die Bibel prophetisch, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das hat natürlich auch Konsequenzen für uns. Jesus ist es, der dir dein Leben gegeben hat. Und er erhält es,
solange wie er will. Solange wie er will, lebst du. Das macht demütig. Solange wie Jesus möchte, darf ich leben auf dieser Erde. Übrigens gilt das auch für die, die Jesus ablehnen. Auch ihr Leben ist ganz in den Händen Jesu, ob sie das wollen oder nicht. Aber noch etwas sagt Paulus hier über Jesus. Jesus ist überall der Erste und vor allem. Bevor es eine Schöpfung gab, war er. Er ist der Erstgeborene. Das meint hier, er ist vor und über allem. Er ist identisch mit Gott. Und deshalb ist er der Herr. Er ist so auch das Haupt der Gemeinde, weil er der Erstgeborene aus den Toten ist. Das heißt nichts anderes, weil er aus dem Tod auferstanden ist, weil er wirklich tot, hingerichtet, wieder wirklich lebendig wurde. Er ist der Erste in der Auferstehung. Er hat deshalb Vorrang vor allem, schreibt Paulus. Ich habe jetzt versucht, mit wenigen Worten aufgrund dieses Textes ein gewaltiges Bild zu zeichnen von Jesus. Jesus hat Vorrang vor allem, schreibt Paulus. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das so theoretisch durchstudiert haben, hat er das in meinem Leben? Hat Jesus Vorrang vor allem in meinem Leben? Ich denke, das ist schon eine ernste Frage. Mir kommt manchmal vor, ich habe mich so gewöhnt an Jesus. Er ist mir fast manchmal wie eine Art Kumpel, wo ich so locker mit ihm umgehe. Ja, er ist ein Freund. Ich weiß, dass er mich liebt. Aber er ist der Schöpfer. Durch ihn, zu ihm und für ihn ist dieser Kosmos geschaffen. Er ist der Erste in der Auferstehung. Er hat vor allem Vorrang. Und manchmal denke ich dann, ist mir bewusst, wie groß das Jesus wirklich ist? Und hat er wirklich Vorrang vor allem in meinem Leben? Gebe ich ihm in meinem Leben den Vorrang? Oder ist es nicht doch in der Realität meines Lebens, auch als Missionar so, dass ich oft meinen Bedürfnissen den Vorrang gebe? Meinem Willen, meinen Vorstellungen. Mir kommt hier Matthäus 22, 37 in den Sinn. Dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand lieben. Jesus hat in allem den Vorrang. Wird das in meiner Liebe zu ihm, in meiner Existenz sichtbar? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken immer wieder. Es darf nicht sein, dass wir so ein bisschen mit Jesus einfach nur wie mit einem Kumpel leben. Es ist wichtig, dass wir immer wieder uns klar machen, dieser Jesus, er ist der Schöpfer aller Dinge, er trägt und erhält alles, auch mein Leben. Er hat Vorrang vor allem, hat er Vorrang vor allem in meinem Leben. Und wenn wir weiterschauen würden im Kolosserbrief, da steht dann in Vers 27 etwas ganz Erstaunliches, was eben diese Spannung vielleicht auch irgendwie offenbar macht. Da schreibt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Christus, dieser Jesus, der alles geschaffen hat, durch ihn, zu ihm, für ihm, der in allem den Vorrang hat, der kann in mir leben. Der lebt in mir. Der kann Wohnung nehmen im Geschöpf. Der Schöpfer kann Wohnung nehmen im Geschöpf. Wie kann so etwas sein? Ist das nicht gewaltig, dass für den geretteten Menschen gilt, dieser Christus lebt in ihm? Dieser Jesus, der vor allem Vorrang hat, lebt in mir. Wie ist das möglich?
Das führt uns zum zweiten Gedanken. Es ist möglich, weil Jesus retten will. Jesus will retten. Jesus ist Gott, der Mensch wurde, Fleisch angenommen hat, einen Leib. Er ist nicht ein engelhafter Ausfluss Gottes, der ein Scheintheater am Kreuz inszeniert hat. Nein, dieser Gott, dieser Kreator, dieser Schöpfer, und jetzt versagen die Worte, weil das Wunder so groß ist, dieser Gott, durch den, zu dem und für den alles geschaffen ist, was existiert, dieser Gott ist selbst kleines Geschöpf geworden, Mensch geworden, um die gefallene Schöpfung mit dem Schöpfer zu versöhnen. Das steht hier in diesem Text, um zu versöhnen. Das Wort versöhnen ist hochinteressant. Es bedeutet ursprünglich austauschen. Versöhnen, es wird etwas ausgetauscht, es wird etwas gewechselt. Was wird ausgetauscht? Ausgetauscht wird die Feindschaft gegen Gott in Freundschaft mit Gott, in Frieden. Paulus betont, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut des Kreuzes. Warum steht hier diese blutige Aussage? Warum steht hier durch das Blut des Kreuzes? Nun, wie schon erwähnt, die Irrlehrer haben behauptet, dass am Kreuz nur ein Scheinmensch hing, kein wirklicher Mensch, der dann nur scheintot war und nicht wirklich tot. Das ist Unsinn. Darum schreibt Paulus Blut des Kreuzes. Die Hinrichtung Jesu war real. Halten wir noch einmal vor Augen. Der alles geschaffen hat, durch ihn, zu ihm, für ihn, stirbt real an einem Kreuz, an einem Holzkreuz, außerhalb von Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha, der Schädelstätte, dem Hinrichtungsplatz der Römer, also konkret, wirklich, an einem konkreten Ort, zu einer konkreten Zeit, floss wirkliches Blut. Jesus wurde durch die Römer mit ihrer brutalsten Hinrichtungsart tatsächlich getötet. Blut floss und es gab mit Sicherheit keinen Scheintod, denn wenn die Römer etwas konnten, dann Menschen hinrichten. Durch diese Tat am Kreuz von Golgatha, durch diesen stellvertretenden Tod, wurde jetzt Versöhnung möglich, Austausch möglich. Denn eines ist wichtig: Jesus war sündlos. Niemand konnte in einer Sünde sein. Er musste, obwohl er sündlos war, sterben. Stellvertretend für die Sünden der Welt. Das muss man sich einmal vorstellen. Er war sündlos. Und das muss man vielleicht auch vergleichen mit der Biografie anderer Religionsstifter. Die waren alle nicht sündlos. Jesus starb nicht, weil er eigene Schuld hatte. Er starb für unsere Schuld. Für die Schuld der Welt, für deine und meine Schuld. Das schreibt Johannes so, 1. Johannes 2, 1b bis 2, da schreibt Johannes, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Austausch, Versöhnung hat er dort geschaffen, am Kreuz von Golgatha. Und Paulus macht jetzt deutlich, was ausgetauscht worden ist. Und zwar am Beispiel der Leser der Kolosser. Drei Dinge werden erwähnt, die ausgetauscht wurden. Erstens steht, ihr wart einst entfremdet. Das heißt, ihr hattet keine Beziehung zu Gott. Eigentlich hattet ihr einen anderen Besitzer als Gott, nämlich Satan, den Bösen. Das war nicht nur die Realität der Kolosser, das war oder ist auch unsere Realität. Wir alle hatten ursprünglich einen gottfremden Besitzer, Satan, den Teufel, der uns regiert und geknechtet hat. Wir mussten tun, was er wollte. Wir mussten böse und zornig sein. Wir mussten wütend sein. Wir mussten hinterhältig sein. Wir mussten lügnerisch sein. Betrügerisch. Wir waren gezwungen, gebunden durch einen bösen Besitzer. Und vielleicht ist das auch noch der Fall bei jemandem heute Morgen, der Jesus noch nicht in seinem Leben hat. Vielleicht spürst du, dass du einen Fremden, einen unguten Besitzer hast. Aber da ist jetzt Jesus, da ist der Versöhner, der austauschen kann. Er kann heilig machen, schreibt Paulus. Fremder Besitzer und der Versöhner tauscht aus mit Heiligkeit. Nun, heilig bedeutet nicht, 2 Meter über dem Boden schweben mit einem heiligen Schein. Heilig bedeutet Gott gehörend, gehörig. Das bedeutet heilig. Wenn jemand heilig ist, gehört er Gott. Also, ihr wart einst entfremdet, ihr habt einst einem anderen gehört, dem Bösen. Und jetzt gibt es einen Austausch. Jetzt werdet ihr heilig. Jetzt dürft ihr Gott gehören. Ist das nicht gewaltig? Durch das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha gibt es die Möglichkeit eines Besitzerwechsels. Ich darf Gott gehören. Das Zweite, was Paulus hier schreibt, ihr wart einst der Gesinnung nach Feinde. Euer ganzes Denken war gegen Gott, rebellisch, in Auflehnung, atheistisch, evolutionistisch. Es ist so, wie wir es skizziert haben. Atheisten wollen keinen Jesus. Er ist ihnen verhasst. Manche Religiösen wollen keinen Jesus. Sie haben ihre eigenen Propheten, ihre eigenen Gottesvorstellungen, ihre eigenen Mittler und Vermittler. Heute in der sogenannten Postmoderne schustert sich doch jeder seine eigenen Wahrheiten. Jeder schafft sich seinen eigenen Gott, seine eigene Gottesvorstellung, seine eigene Religion. Und alle sind mit dem eigenen zufrieden. Und jeder akzeptiert den anderen. Das ist ja ganz ein wichtiges Postulat heute. Du darfst glauben, was du willst. Glaub, was du willst. Und jeder akzeptiert den anderen. Man ist sich nur in einem einig. In der Auflehnung gegen Jesus. Wenn jemand sagt, Jesus ist Gott, Jesus ist Gott in die Welt gekommen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit, dann entsteht Feindschaft. Der Gesinnung nach Feinde. Man kann eine eigene Religiosität basteln und ist der Gesinnung nach ein Feind Jesu. Aber da ist der Versöhner. Da ist der, der austauschen kann, der Rebellion wegnehmen kann, der, wie Paulus schreibt, einen Menschen tadellos machen kann, ohne jeden Makel, sodass es keinen Grund mehr zur Feindschaft gibt. Diese Tadellosigkeit wiederum ist alleine im Blut seines Kreuzes gegründet. Denn dort ist Jesus gestorben für jede Rebellion, für jeden feindlichen, für jeden bösen Gedanken, für jede Aufruhr gegen Jesus, gegen den Schöpfer. Ausgetauscht, die Rebellion gegen Tadellosigkeit. Ist das nicht wunderbar? Und das Dritte, ihr wart einst in bösen Werken. Ja, dazu muss man vielleicht gar nicht so viel sagen. Die Kolosser waren sich ihrer bösen Werke klar. Und das sind wir eigentlich auch. Denn wer von uns kann behaupten, dass er nie etwas Böses getan hat? Selbst der ärgste Atheist, der glaubt, es gibt keine Regeln, weil es keinen Gott gibt, weiß, wenn er ehrlich ist, wenn er nur eine Spur ehrlich ist von seinem Versagen, da muss man vielleicht nur einmal seine Beziehungen anschauen. Wie viel ist durch böses Handeln schon in Beziehungen offensichtlich kaputt gegangen? Jesus, als er auf dieser Erde lebte, hat einmal ganz nüchtern festgestellt, wie es um den Menschen steht. Jesus hat gesagt, in Markus 7, 21 bis 23 nachzulesen, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Aber da ist der Versöhner. Da ist der, der austauschen kann, der all das Böse hinaufgetragen hat ans Kreuz, dort hinaufgehängt hat und der dafür Unsträflichkeit schenkt. Das heißt, dass keine Anklage mehr gegen ihn erhoben werden kann, wie Paulus in unserem Text schreibt. Ist das nicht gewaltig? Er vergibt alle bösen Werke und so dürfen wir unanklagbar werden. Das ist Versöhnung. Paulus schreibt, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Wer diesen Versöhner, Jesus, diesen Gott in sein Leben hineingelassen hat, aufgenommen hat, der darf vor Gott treten, ohne dass Anklage gegen ihn erhoben werden kann. Ausgetauscht. Das Böse gegen Makellosigkeit. Wenn jetzt vielleicht jemand hier sitzt heute Morgen, der sagt, das habe ich noch nicht erlebt. Diesen Austausch habe ich noch nicht erlebt. Du kannst heute dich niederknien oder auch stehen, wie auch immer. Du kannst im Gebet zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass dieser Austausch in meinem Leben stattfindet. Ich bekenne dir meine Rebellion, meine feindlichen Gedanken, meine bösen Taten, soweit sie mir bewusst sind, und bitte um Vergebung. Und dann bekommt man diesen Austausch, diese Heiligkeit, diese Makellosigkeit. Wir bekommen, wenn wir zu Jesus kommen, seine Unschuld. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft, wirklich frohe Botschaft. Man muss sich nicht kasteien, man muss nur zu Jesus kommen. Und das führt uns zum letzten: Vertraue ihm. Paulus schreibt im letzten unserer Verse, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott mit dem Evangelium gegeben hat. Bei der Versöhnung, dem Austausch, tut alles Jesus, dieser große, gewaltige Jesus, der in allem den Vorrang hat. Unsere Herausforderung ist der Glaube, das unerschütterliche Vertrauen in Jesus. Nichts, aber auch gar nichts darf uns davon abbringen. Hier ist klar, es geht nicht um Werke. Das ist das, was wir ja erwarten würden. Viele Menschen erwarten, wenn ich zu Gott komme, wenn ich zu Jesus komme, dann muss ich. Dann gilt, tue dies, tue das. Bete so und so oft, wasche deine Hände, iss das nicht oder jenes nicht, rühr dies nicht an oder das nicht. Halte unbedingt dieses Fest, aber dieses nicht. Opfere das oder spende hier oder dort, sei Mitglied hier oder dort und so weiter. Nein, das ist es nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um Glauben, Vertrauen und damit eigentlich um Beziehung. Jesus will, dass du an ihn glaubst und ihm vertraust. Jesus will eine Beziehung zu dir. Er möchte dein Herz. Er möchte auch in deinem Leben in allem den Vorrang haben. Nicht als Tyrann, sondern als liebender Herr, als Vater und Mutter, als Bruder und Freund. Den Vorrang haben. Einen lieben Herrn haben, einen gütigen Herrn, einen, der alles in Ordnung bringen kann, einen, der durchträgt, einen, der ans Ziel bringt, einen, der auch in dunklen Stunden da ist, einen, der nahe ist, immer und überall. Diese vertrauensvolle Beziehung zu Jesus zu haben, ist oft gar nicht so leicht. Das macht Paulus den schon lange gläubigen Kolossern klar, die verlockt wurden von ihr Lehren, die ihnen einredeten, Jesus sei nur eine geisterhafte Erscheinung und nicht so wichtig. Man könne sich nie genug kasteien und nie genug Gesetze einhalten. Angesichts dieser Bedrohungen des Evangeliums schreibt Paulus, bleibt fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens und lasst euch nicht von der Hoffnung abbringen. Ich glaube, diese Mahnung brauchen wir auch. Wir müssen unerschütterlich, Geschwister, wir müssen unerschütterlich Jesus vertrauen. Das muss so fest sein wie ein Fundament. Ein Fundament sorgt dafür, dass das Gebäude auch bei Erschütterungen nicht zusammenstürzt. Oh, Erschütterungen kommen. Schwere Herausforderungen und Nöte durch Krankheiten, durch familiäre Ereignisse, durch berufliche Erschütterungen, Streit, Krieg, Verfolgung, Verluste aller Art kommen in unserem Leben. Da kann ein Lebensgebäude wirklich ins Wanken geraten. Und da kann nur eines helfen: das unerschütterliche Fundament des Glaubens, des Vertrauens in Jesus. Jesus, du bist Gott. Alles ist durch dich und für dich und zu dich hin geschaffen. Du hast in allem den Vorrang. Darum vertraue ich dir. Ich vertraue dir in allen Erschütterungen des Lebens. Paulus schreibt: Lasst euch nicht von dieser Hoffnung abbringen, diesem großen Jesus zu vertrauen. Das ist eben manchmal gar nicht so leicht, aber es ist wirklich hilfreich, die Hoffnung, von der Hoffnung sich nicht abbringen zu lassen. Wir sagen im Volksmund: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sollten mehr sagen: Die Hoffnung stirbt nie. Sie trägt durch bis ans Ende, bis ans Ziel. Warum? Wegen Jesus. Weil er Gott ist. Weil er in allem der Erste ist. Weil er in allem den Vorrang hat. Und weil sein Ziel die Versöhnung ist. Der Austausch alles Bösen, aller Schuld mit seinem Guten, seiner Reinheit und seiner Makellosigkeit. Amen. Ich möchte beten. Herr, wir möchten neu sehen, wer du bist. Du begleitest uns in unserem Leben. Du lebst in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so oft sind wir verzagt und werden vielleicht erschüttert durch das, was uns im Leben passiert, weil wir zu klein von dir denken, weil wir nicht verstanden haben, wie groß du bist. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Durch dich, zu dir hin und für dich ist alles geschaffen. Du bist Gott. Und auf dich dürfen wir vertrauen. Du schaffst den Austausch in unserem Leben. Du vergibst uns. Du reinigst uns. Du schenkst uns deine Makellosigkeit, deine Reinheit. Wir dürfen dir gehören, dein Eigentum sein. Herr, das ist so gewaltig. Wir danken dir dafür. Lass uns daran festhalten, fest im Glauben gegründet, auf einer Hoffnung, die sich auszahlt bis zum Ende, bis du wiederkommst. Wir danken dir, Herr Jesus. Amen.